als wir im Zug saßen, 13. November, ich habe hier aus meinem Büchlein, wo ich mir was aufgeschrieben. Wir sitzen im Zug nach Köln-Bonn, fliegen in den Urlaub. Endlich, nach so langer Zeit. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann kommt der nächste Satz, sollte es nun tatsächlich wahr werden? Ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du dich lange auf etwas freust oder lange etwas nicht hattest und dann es sich so ankündigt. Und also ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen, fast so ein bisschen ungläubig. Ja, also sollte es jetzt tatsächlich wahr werden? Und ich kann mich noch gut erinnern an den ersten Morgen. Bin dann gleich schon wieder früh aufgewacht. Irgendwie, der Rhythmus ist halt da. Ne? Und habe mich dann da, es war noch gar nicht richtig hell, und habe mich da auf die Terrasse gesetzt und dachte, es ist jetzt tatsächlich wahr. Es ist Wahrheit. Ich sitze jetzt hier auf Teneriffa in einem Apartment und gucke aufs Meer. Wow. Es ist tatsächlich wahr. Möchte dieses Erlebnis, sag ich mal, ich meine, es ist ein banales Erlebnis, aber es gibt jemanden, der ein ähnliches Erlebnis hatte in Bezug auf Gott. Ich möchte dazu einen Satz lesen aus dem Buch Hiob, Kapitel 42. Und zwar sagt Hiob da, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber er deutet eine Richtung an. Wenn man sich sehnt nach etwas und jetzt kommt es plötzlich und man merkt, das, was ich da erlebe, stellt das, was ich mir vorgestellt habe oder so ein bisschen ängstlich vielleicht gehofft habe, dass es geschieht, das stellt jetzt alles so in den Schatten. Und man hat so dieses Gefühl, boah, ist das jetzt Wirklichkeit, was ich gerade erlebe? Oder träume ich? Oder ist das wirklich wahr? Wenn wir uns ganz kurz mal so den Hintergrund von der Geschichte von dem Hiob anschauen, dann merken wir, boah, das ist eine ziemlich krasse Lebensgeschichte. Also krasser kann man sich das kaum vorstellen. Ja? Wenn du mal ganz an Anfang vom Buch Hiob schaust, da heißt es dann, dass Hiob war rechtschaffen, war aufrichtig, er hatte Ehrfurcht vor Gott, hütete sich davor, Böses zu tun. Und dann heißt es, er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen, 3 Töchtern, besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Und Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Ja, der war so ein richtiger Großgrundbesitzer, der Typ. Ja, also ganz schön was auf der Liste, was er da so hat. Und dann passieren einige Dinge und es scheint so, wenn man dem Text so folgt, dann, dass das ziemlich knaller Fall geht, dass seine Herden, dass er seinen ganzen Besitz verliert, alles was hier aufgelistet ist, durch Katastrophen, sogar seine Kinder verliert, seine Familie also eigentlich. Und also wirklich eine absolut bombastische Katastrophe. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Eine totale Katastrophe. Und dann kommt er so eine merkwürdige Aussage, ziemlich früh schon, wo er sagt, okay, Gott hat's gegeben und Gott hat's genommen. Aber ich frage mich, ob der Typ wirklich so cool war, einfach zu sagen, naja, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Also wenn ich, was ich so gelernt habe im Laufe meines Lebens über wenn Menschen so Erfahrungen machen, auch Katastrophen erleben, dann ist eigentlich an allererster Zeit erstmal so ein Moment, so ein Schockzustand, wenn sowas passiert. Und in so einem Schockzustand, da reagiert man doch schon irgendwo so ein Stück weit, man kann Dinge abspulen, die man gelernt hat, aber irgendwann merkt man so diese Diskrepanz, da geht was innerlich auseinander. Da ist auf der einen Seite das, was man denkt, was richtig und falsch ist, Und auf der anderen Seite merkt man, irgendwo hier unten, da ist was ganz anderes gebacken. Da arbeitet was. Da ist plötzlich ein tiefer Schmerz. Da weiß man nicht, wohin mit diesem Schmerz. Man fängt an, sich zu fragen, was ist denn hier los? Was passiert in meinem Leben? So diese Grundsatz-Lebensfragen. Was ist richtig und falsch? Warum ist das passiert? Was habe ich falsch gemacht? Und ganz offensichtlich war das ein Mensch auch, der sehr darum bemüht war, ein rechtschaffenes Leben zu führen, alles gut zu machen, alles richtig zu machen. Er hütete sich vom Bösen, heißt es. Der hat sogar für jedes seiner Kinder einzelne Opfer gebracht, damit ja nichts irgendwie passiert und schief läuft und damit die nicht auf schiefe Bahnen kommen. Also schon jemand, der sehr viel investiert hat, um ein Leben zu führen, was gut ist, was richtig ist, ein guter Mensch zu sein, nach dem, was er eben erkannt hat, was das bedeutet. Und dann passiert plötzlich so eine Katastrophe. Gigantisches Ausmaß. Und dann kann man sich schon fragen, lieber Gott, was ist das? Ich meine, ich habe so viel Gutes getan. Ich habe mich so darum bemüht, ein gutes Leben zu führen und dann passiert mir sowas. Die allgemeine Lektion daraus ist, es ist so. Auch guten Menschen, sogenannten guten Menschen, passieren schlimme Dinge. Aber das ist noch nicht der Punkt hier. Es folgt ja in dem Buch Hiob eine ganz lange Phase, wo dann die Freunde kommen und wo ganz viel diese tiefen Fragen, diese Herzensfragen, diese existenziellen Fragen bewegt werden hin und her. Und es so auch dieser Prozess ein bisschen sichtbar gemacht wird, wie Hiob durch diesen Schmerz durchgeht, seine Fragen an Gott, wie er Gott hinterfragt. Vielleicht kennst du das auch, dass du Situationen in deinem Leben erlebt hast, die du nicht einordnen kannst, die in keine Schublade reinpassen. Du verstehst es nicht. Warum? Was ist es? Und das sind so Momente, wo man durchaus auch an den Punkt kommen kann, zu fragen, Gott, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich wirklich? Ich meine, auch wenn ich Christ bin und vielleicht sogar eine Gemeinde besuche, egal welcher Couleur, und da höre ich ja viel über Gott, mehr oder weniger, je nach Prägung. Und dann hat man ja schon so ein gewisses Bild von Gott innerlich. Und dann passieren Dinge und du merkst, das, was jetzt hier passiert ist in meinem Leben, passt nicht überein mit dem Bild, was ich von Gott habe. Und dann stellst du dir Fragen. Und ich möchte eins sagen, es ist gesund. Es ist gut, sich Fragen zu stellen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich ein Bild zimmert vom Leben und vom lieben Gott und damit lebt, ohne das immer wieder neu zu hinterfragen, zu fragen, Gott, wer bist du eigentlich wirklich? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott in den Geboten den Menschen gesagt hat, ihr sollt euch kein Bildnis machen von Gott. Weil egal, was für ein Bild du dir von Gott machst, es wird immer mangelhaft sein, es wird immer Defizite haben, es wird nie das abdecken können, wer Gott ist und wie Gott ist. Schließlich und endlich, nach diesem längeren Prozess des Fragens, auch des Leidens, Umgang mit Schmerz, zu suchen, wie gehe ich damit um, wie finde ich eine Haltung, die mir hilft, damit das zu ertragen, das auszuhalten und vor allen Dingen, wie finde ich irgendwie wieder meine Beziehung mit Gott, wie kriege ich das sortiert? Nach diesem längeren Prozess von hin und her, dann kommt irgendwann dieser Punkt, dass Hiob eine Begegnung mit Gott erlebt, die alles verändert. Die gute Nachricht ist, Begegnung mit Gott verändert alles. Begegnung mit Gott verändert alles. Da antwortete Hiob zum Herrn, ich lese mal aus dem Kapitel 42, den Vers 1 und dann die weiteren Verse. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Er merkt plötzlich, wie unvollkommen, wie stückwerkmäßig sein eigenes Denken über Gott ist, wie er da an Grenzen gekommen ist und überhaupt nicht in der Lage ist. Eigentlich, er sagt, ich habe eigentlich aus einer völligen Unkenntnis, Unverständnis heraus mir meine Gedanken und Argumente formuliert. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur von Hörensagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Da muss etwas passiert sein. Da muss etwas passiert sein, wo Hiob plötzlich was erkannt hat über das Wesen Gottes, was ihn in seinem tiefsten Herzen berührt hat. Fast wie so eine innere Explosion. Plötzlich. Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und diese Begegnung mit dir, die hat alles verändert. Und es hat buchstäblich alles verändert. Das heißt dann in Vers 10, und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung und so weiter. Weil er Fürbitte getan hatte für seine Freunde. Der Punkt ist, die Wendung kam nicht, weil er Fürbitte getan hatte, weil die Initiative zu dieser Fürbitte kam ja nicht von ihm, sondern Gott hat die Freunde angewiesen, dass sie zu Hiob hingehen sollen und sagen sollen, dass er für sie Fürbitte tun soll. Warum? Das ist mal ein interessanter Gedanke. Ich lese das gerade mal, Vers 7. Nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas und Teman, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Puh, ziemlich krass. Ihr habt nicht richtig von mir gesprochen. Was war das Problem? Ich meine, haben sich bemüht um ihren Freund, die wollten dem helfen. Na, zugegeben, manche frommen Kamellen haben sie da ganz schön dolle rausgeballert. Ne? Das ganze Thema mit schlechtes Gewissen und irgendwo ist doch die Sünde in deinem Leben. Ja, irgendwas stimmt ja nicht in deinem Leben und. Und Gott sagt, hey, ihr habt ein verzerrtes Bild von mir weitergegeben. Und das schmerzt mich. Das sagt Gott. Und dann kommt die Aufforderung, nehmt Stiere und so weiter, denn mein Hiob soll für euch beten. Bisher hatte ich nur von Hören und Sagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe mich mal ein bisschen mit diesem Text weiter beschäftigt und da habe ich eine Entdeckung gemacht. Und zwar dieses hebräische Wort für Auge hat eine Doppelbedeutung. Und zwar bedeutet es auf der einen Seite Auge, also das ganze Thema Wahrnehmung. Wie nehme ich etwas wahr? Wie erkenne ich etwas? Aber gleichzeitig bedeutet es auch eine Quelle. Das ist ja höchst interessant. Ich will es kurz machen. Im Prinzip kann man so sagen, in dem Moment, wo du eine Begegnung mit Gott hast, wo du etwas vom Herz und vom Wesen Gottes erkennst, wird diese Begegnung in dir zu einer Quelle. Zu einer Quelle, aus der du schöpfen kannst, um deine eigene Beziehung mit Gott zu leben. Deine eigene Offenbarung, die du von Gott hast, dass du nicht von der Offenbarung oder von dem lebst, was andere erzählen über Gott, sondern du hast deine eigene Quelle. Die Begegnung mit Gott wird für dich zu einer eigenen Quelle. Aber sie wird nicht nur zu einer eigenen Quelle, sondern es geht darüber hinaus. Es gibt im Neuen Testament, im Buch vom Johannes, da gibt es ein merkwürdiges Bild. Johannes Kapitel 7, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ah, das ist aber interessant. Was heißt denn das, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, heißt nicht, ich habe jetzt, ich habe meinen Katalog an Geboten und was alles gut und richtig ist und das halte ich alles ein. Das hat Hiob auch versucht. Als der reiche Jüngling zu Jesus kam und gefragt hat nach dem ewigen Leben, konnte er auch sagen, du, ich habe alles gemacht, was im Buch steht. Und trotzdem war sein Herz nicht frei, weil ihm diese persönliche Begegnung mit Gott gefehlt hat. Wo immer du in deinem Leben stehst, und ich rede nicht von einem einmaligen Erlebnis, das muss zu einem Lebensstil werden. Das kennzeichnet Christsein, dass ich eine Begegnung mit Gott immer wieder erlebe, die für mich zu einer Quelle wird. Aber nicht nur für mich, sondern Glauben, wie die Schrift sagt, heißt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, heißt, ich habe Begegnung mit Gott. Mal Begegnung mit Gott, die eine Spur hinterlässt in meinem Herzen, die etwas verändert in meiner Sicht der Dinge. Da ist eine Kraft, da ist eine Dynamik. Und man spürt es immer wieder und immer wieder neu. Es war einfach schön, heute Morgen hierher zu kommen, zu sagen, zu Hause. Zu Hause ist doch am besten. Aber was dieses Zuhause für mich hier ausmacht, ist, neben den vielen kostbaren, wertvollen, tollen Menschen, die hier sind, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein darf, das ist ein Vorrecht. Aber neben dem zu spüren, hey, hier ist Gott zu Hause. Hier ist Gott zu Hause. Und das kann man auch durch keinen Urlaub ersetzen. Sei ja noch so schön, aber das ist etwas, was alles übersteigt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ist letztendlich, wie gesagt, diese Begegnung mit Gott. Da verändert sich was in meinem Herzen. Und dann fließt etwas hinein in die Welt. Entsteht eine Quelle, die was verändert. Wie ist unser Motto? Von Gott veränderte Menschen verändern die Welt. Und es gibt eine tolle Geschichte im Neuen Testament, die das nochmal bestätigt oder beschreibt. Da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie machen Mittagspause. Und bei ihrer Mittagspause treffen sie am Tresen, ja, wo die Getränke gab, treffen sie eine Frau. Ungewöhnlich für diese Zeit, normalerweise ist da niemand um die Mittagszeit, weil es zu heiß. Ja, ich weiß nicht, kann mir vorstellen, war so etwas über 30 Grad, zwischen 30 und 40 Grad, das war es da bestimmt. Heiße Gegend. So, ohne jetzt auf die ganzen Details einzugehen, die Frau hat eine Begegnung mit Jesus. Sie diskutieren. Oder vielleicht lassen wir doch gerade mal lesen hier. Ja. Johannes Kapitel 4. Was sind da? Die Frau fängt an, mit Jesus zu diskutieren. Und wie gesagt, ich will einfach ein bisschen, ein paar Sachen, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Sondern nur diesen Fokus auf dieses eine Thema. Die Frau spricht zu Jesus, Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten soll. Also hier ging es um so einen alten Streit zwischen den Juden und den Samaritanern, die dann gesagt haben, nee, das ist der Berg, und die anderen sagen, das ist der Berg. soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen, wieso, weshalb, warum, sondern einfach nur mal unterschiedliche, sagen wir mal, unterschiedliche Traditionen. Okay? Und Jesus sagt, er antwortet, indem er gar nicht die Frage beantwortet, wo ist denn der richtige Berg? Ja, ob das der Berg ist oder Jerusalem, er geht überhaupt nicht auf die Frage ein, sondern er bringt das Thema auf einen ganz anderen Punkt. Er sagt, euer Problem ist, Vers 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das ist euer Problem. Ihr betet etwas an, was ihr nicht kennt. Und dann sagt er, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht sie. Moment mal, da müssen wir jetzt gerade nochmal einen Schwenker machen. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Gott sucht Anbeter? Gott sucht Menschen, die ihn anbeten? Ist Gott so wie halt diese ganzen anderen Götter und Religionen? Sehr erstaunlich, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, was es im Laufe der Jahre und der Jahrhunderte und vielleicht auch Jahrtausende alles für Zivilisationen und Kulturen schon gegeben hat, irgendwo in Asien, Zentralasien oder auch in Amerika, Südamerika, Mittelamerika. Und was die für hochentwickelte Kulturen alles schon hatten. Und immer wieder auch dieses zentrale Ding, eine Gottheit wird verehrt, religiöse Riten und nicht selten Opfer und manchmal sogar Menschenopfer. Um irgendwie diesen Gott zu erreichen, ein Gott gnädig zu stimmen. Und hier ist in der Bibel plötzlich ein ganz anderer Gedanke. Hier kommt etwas, Jesus sagt, Gott sucht Anbeter. Ist Gott tatsächlich so einer, der genau sowas braucht? Nö. Ich meine, das Geheimnis ist ziemlich bekannt mittlerweile. Hat sich schon rumgesprochen, dass Gott keine Anbetung sucht, sondern Anbeter. Was ist der Unterschied? Das ist ganz klar. Es geht um Menschen, die eine Begegnung mit Gott haben. So wie hier. Ich hatte früher nur Konzepte über Gott, Ideen über Gott. Egal, ob die buddhistisch, hinduistisch oder katholisch oder evangelisch oder freikirchlich oder was auch immer die religiösen Konzepte in den Köpfen so sind. Aber es sind nur Konzepte in Köpfen, an die sich vielleicht gewisse religiöse Traditionen knüpfen. Aber worauf es ankommt, ist genau diese Begegnung, dass du plötzlich sagst, boah, ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Paulus im Neuen Testament, genau so ein Typ. Absoluter religiöser Eiferer. Und irgendwann später in seinem Leben sagt er, boah, alles, was ich früher für so wichtig gehalten habe, das ist mir jetzt gar nicht mehr wichtig. Genau genommen hat er eine ziemlich drastische Formulierung. Er sagte, ich achte es für Dreck. Ich will jetzt nicht vulgär werden, aber es ist schon, geht schon in Richtung Exkremente. Wie er das, also sehr drastisch, die Formulierung. Ich achte es für Dreck. Warum? Christus. Ich suche diese Begegnung. Ich suche das immer wieder neu, weil das hat alles in meinem Leben in den Schatten gestellt. Alles. Und das ist es, wonach Gott sich sehnt. Gott sehnt sich nach Herzen, die sich auf ihn einlassen. In dem Moment, wo sie sich auf ihn einlassen, sich öffnen, eine Begegnung mit ihm erleben. In der Art und Weise, dass sie sagen können, boah, was immer ich früher gedacht habe über Gott, aber die Begegnung, die ich erlebe, stellt alles andere in den Schatten. Sie verändert alles. Das sind Menschen, Das ist, was Gott sucht. Anbetung ist nicht ein religiöses Ritual. Anbetung ist eine Reaktion des menschlichen Herzens, was von der Liebe Gottes berührt wurde. Das ist Anbetung. Da, wo Anbetung stattfindet, da ist plötzlich auch, da kommt etwas in den Fluss. Da fängt etwas an zu fließen. Und das sehen wir bei der Frau. Nochmal zurück zu der Frau. Sie hat eine Begegnung mit Jesus. Sie hat etwas erkannt über Gott. Und sie hat genau das erlebt. Die Liebe Gottes hat ihr Herz berührt. In einer Art und Weise, wie kein Mensch es vorher getan hatte. Sie wurde berührt im tiefen Herzen. Ihre Würde wurde wiederhergestellt. Ihre Ehre war plötzlich aufgerichtet. Und sie merkte, boah, was für eine Begegnung. Und was tut sie? Sie rennt in den Ort hinein. Zu den Leuten, die sie vorher vielleicht sogar auch abgelehnt haben und ausgegrenzt haben. Und sie sagt, Leute, mir ist was passiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da ist ein Mann, der hat mir alles über mich gesagt. Das ist der Messias. Und das ist der Fluss hinein in eine Gesellschaft, die krank ist. Und das ist, was wir brauchen. Und wenn wir auch in dieser Adventszeit sind jetzt, denkt mal darüber nach. Ich möchte mal gern einen Bogen spannen. Ich habe vor kurzem von einem Wirtschaftswissenschaftler etwas gelesen oder etwas gehört über die Herausforderungen, mit denen wir zurzeit als Menschheit zu tun haben. Er nennt es 12 Global Challenges, 12 globale Herausforderungen für die Menschheit irgendwie bewältigen muss, wenn sie überleben will. Und es gibt ein zunehmend wachsendes Bewusstsein darüber, dass ganz gravierende Anstrengungen überhaupt notwendig sind, um eine Veränderung in die Welt reinzubringen. Ich will nur mal so ein paar davon nennen, die ersten 4 zum Beispiel oder die ersten 5. Security, also Sicherheit. Sicherheit ist plötzlich ein Thema, wie es nie zuvor war. Obwohl wir hochentwickelte Kulturen haben, Gesellschaften, hochentwickelte Technik, ist plötzlich Sicherheit ein Problem. Und lange Zeit war der Terror irgendwo weit weg für uns Europäer. Und jetzt merken wir durch einige Ereignisse mittendrin. Vielleicht habt ihr die Tage gesehen oder die Woche, wo es durch die Medien ging, wo jemand eine Frau in Berlin einfach getreten hat von hinten, sodass sie die ganze Treppe runtergefallen ist. Einfach so, mitten raus. Sicherheit ist plötzlich ein Problem. Und zwar weltweit. Und es fehlen Antworten. Wasser. Das, was du jeden Tag für selbstverständlich aus deinem Wasserhahn holst, ist für einen großen Teil der Menschheit keine Selbstverständlichkeit. Und es ist ein globales, gigantisches Problem. Das ganze Thema Ernährung, Welternährung, ist ein gigantisches Problemthema. Das ganze Thema Energie, Gesundheit. Er geht in seiner Liste hier noch weiter und nennt zum Beispiel auch das ganze Thema Politik. Dass man immer mehr das Gefühl hat, dass in der Politik Menschen sitzen, die eher sich persönlich bereichern, als dass sie wirklich was schaffen zum Wohl der Bevölkerung. Und, er geht, gibt noch einige mehr Beispiele, das Erziehungssystem, das ganze Finanzsystem, Kommunismus ist zusammengebrochen, aber jetzt zeigt der Kapitalismus genauso Schwächen, wo man sieht, wo man das Gefühl hat, jederzeit kann was passieren, wo alles zusammenbricht. Alles zusammenbricht. Das, allein schon dieses Grundgefühl, wie sich das auf die Menschen setzt. Warum erzähle ich das? Weil es mir darum geht, dass wir nicht einfach nur fromm auf unserer frommen Insel leben, sondern dass wir verstehen, Wir stehen mittendrin in diesem ganzen globalen Spannungsfeld. Und wir leben nicht für uns selbst. Und es geht nicht um meinen Jesus für mich, sondern es geht darum, dass Gott, ich möchte mal sagen, solche Powerhäuser aufrichten will. Solche Häuser, wo ein Ort der Anbetung ist, wo Menschen etwas erkennen von Gott und weil sie etwas erkennen von Gott, ihr Herz und ihr Leben verändert wird und deshalb sich auch in der Kultur und in der Gesellschaft was verändert. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, nur uns auf fromme Themen zurückzuziehen. Ich glaube nicht, dass das hilft, das Evangelium glaubwürdig erscheinen zu lassen. In der Mitte dieser ganzen Spannungen. Und deshalb möchte ich uns einladen, das wirklich zu einer hohen Priorität zu machen. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das muss meine Priorität sein. Begegnung mit Gott. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Du stehst vor einer neuen Herausforderung. Gut so. Suche Gott da drin. Such die Begegnung mit ihm da drin. Such nicht die Lösung für das Problem, sondern such die Begegnung mit ihm. Und während du die Begegnung mit ihm suchst, fängt an, sich in dir was zu verändern. Und diese Veränderung wird auch dazu führen, dass du kreative Ideen entwickeln kannst, um dein Problem zu lösen. Merkt ihr, es ist ein Unterschied, ob ich zu Gott komme und sage, Gott, ich habe hier ein Problem und ich brauche jetzt hier Hilfe und ich brauche jetzt hier eine Lösung. Oder ob ich zu Gott komme und sage, Gott, du bist groß, du bist der Herr, du bist großartig, ich bete dich an, du bist wunderbar. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Mein Fokus ist plötzlich ein ganz anderer. Merkt ihr das? Mit allem Respekt, aber so manchmal christlichen Lieder, da zieht sich in mir manchmal so ein bisschen was zusammen. Ne? Wenn wir so sagen, oh Gott, ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Ja gut, es gibt Situationen, da ist das so. Aber wenn mein ganzes Christsein davon geprägt ist, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich. Statt zu fokussieren, Gott, du bist einfach großartig. Du bist wunderbar. Du bist genial. Du bist einfach grandios, fantastisch. Du bist absolut clever. Du bist die höchste Intelligenz in diesem ganzen Universum. Was fokussiere ich? Fokussierst du die Probleme und die Nöte? Deine Probleme, deine Nöte oder fokussieren wir die Größe Gottes? Warum hat Lobpreis und Anbetung so einen wichtigen Stellenwert in unserem Gottesdienst? Genau aus diesem Grund, dass wir den Fokus wegnehmen auf uns mit unseren Problemen und Nöten und unseren Fokus auf Gott richten und sagen, Gott, du bist einfach großartig. Und egal, was für eine Katastrophe in meinem Leben gerade passiert ist oder ich hinter mir habe und ich immer noch daran kaue, weil ich immer noch nicht verstehe, was damals passiert ist, einfach mal alles loszusagen und zu sagen, Gott, du bist einfach fantastisch. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Wir beten dich an. Und ich sage dir, die Begegnung mit Gott, sie ändert alles. Ich wünsche dir, eine Adventszeit, die sich darauf fokussiert. Lobpreisteam, wenn wir noch einmal kommen. Wir wollen noch mal so ein paar Augenblicke Zeit nehmen und sagen, Gott, ich suche ganz neu die Begegnung mit dir. Ich will es frisch. Frische Begegnung. Meine eigene Begegnung. Ich will nicht einfach nur aus Routine heraus, sondern aus einer frischen Begegnung heraus. Leben. In diesen Tag gehen, in diese Woche gehen. Vielleicht auch mit Blick aufs nächste Jahr, der eine oder andere, wenn du Freiräume hast, wo du dir Gedanken machst fürs nächste Jahr, was ist wichtig im nächsten Jahr, was ist für mich wichtig, was passiert, was möchte ich, dass passiert, wo sind meine Ziele fürs nächste Jahr, dass du über das Ganze wirklich bewusst stellst, Gott, du bist einfach großartig, du bist gigantisch, du bist fantastisch. Wenn wir unsere Stadt anschauen, und ich bitte darum, dass wir unsere Stadt anschauen. Matthäus oder Markus stand heute in der Losung. Da heißt es, Jesus sah das Volk und beschmerzte ihn. Und er hat gesehen, wie die Menschen in Not sind. Diese Welt dürstet nach Antworten, nach nach realen Antworten auf reale Probleme. Und sie dürstet nach Menschen, die eine authentische, echte Begegnung mit Gott erleben. Und aus dieser Kraft, aus dieser Fülle, aus dieser Dynamik heraus leben. Wollen wir uns darauf einlassen? Lass uns beten. Jesus, 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 Jesus. Herr Jesus, dass dein Wort ermutigt uns, dem Gedanken, dass du der Anfänger und der zum Zielbringer des Glaubens bist. Dein Wort ermutigt uns, dass du ein Werk in uns hast, was weit über unser Verständnis hinausgeht. Und wir halten dir hier heute Morgen unsere Herzen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr, wir halten dir unsere Herzen hin. Du kennst unsere Herzen. Mit all den Fragen, mit Nöten. Du kennst auch die Enttäuschungen, auch die, die wir schon gar nicht mehr angucken wollen, die aber trotzdem noch im Keller rumliegen. Auch die Fragen nach Berufung, nach Zukunft. Und heute Morgen entscheiden wir uns ganz bewusst. Das soll das Wichtigste in unserem Leben sein, dich zu erkennen. Jesus. Jesus. Bring jetzt Jesus einfach für dich persönlich. Bring Jesus Dinge, die dich beschäftigen, die dich blockieren. Und sag, Jesus, ich gebe dir das Herz. Und ich lasse das jetzt los. Und ich bitte dich um eine neue Begegnung mit dir. Ich bitte dich um eine frische Begegnung mit dir. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Und was helfen kann, ist ein Bekenntnis, dass du sagst, ich bekenne dich, Jesus, als mein Herrn und Erlöser. Ich bekenne, dass du, Jesus, durch deinen Gehorsam mich in die Stellung eines Gerechten versetzt hast. Ich bekenne, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit meint Segen, meint, dass gute Dinge sich entwickeln können, dass Dinge funktionieren können, dass dieses Leben Gottes, dieses Wasser des Lebens sich einen Weg bahnt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, danke. Gott macht diesen Ort hier zu einem Powerhouse. Ein Ort, wo deine Gegenwart kraftvoll erfahrbar ist und Menschen freisetzt. Freisetzt von all möglichen Nöten, von Blockaden, von Gefangenschaften. Freisetzt, dich zu erkennen. Dass möglichst viele große Flüsse und Ströme freigesetzt werden, die hineinfließen in unsere Stadt, in unsere Gesellschaft. Da, wo jeder Einzelne in seinem Alltag steht. Eben noch gesagt, ein Bekenntnis kann helfen. Wenn du heute Morgen hier bist und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir noch verschlossen oder fremd sogar. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott ist da. Er will dein Herz erreichen, er will dein Herz berühren. Er möchte, dass du ihn erkennst. Gott liebt Menschen leidenschaftlich. Aber Liebe braucht die Freiwilligkeit. Sonst funktioniert Liebe nicht. Deshalb wartet Gott darauf, dass du freiwillig dein Herz ihm öffnest, dein Herz ihm schenkst. Darf ich mal fragen, wenn du hier bist heute Morgen, du spürst, wie Gott dich auch sogar anspricht. Du verstehst es vielleicht gerade nicht, was da passiert, aber irgendwas passiert in dir. Du bist bereit, Gott dein Herz zu öffnen. Dann heb mal kurz deine Hand. Alle anderen machen mal ihre Augen zu. Okay, dass du einfach nur für dich das machen kannst. frag nochmal, du hier bist heute Morgen und merkst, ja, jetzt ist dran, hier eine Entscheidung zu treffen. Und heb kurz deine Hand, ich möchte gerne mit dir reden. Vielleicht bist du schon einige Male auch hier im Gottesdienst gewesen und du denkst, okay, soweit ist eigentlich für mich alles klar. Aber manchmal, das erzählen uns Zeugnisse immer wieder, manchmal ist so ein Augenblick, so ein bewusster Entscheidungsaugenblick immens wichtig, um diese Erfahrung zu machen, der Begegnung mit Gott, die alles verändert. Das erfahre ich nochmal. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich will das. Dann heb kurz deine Hand. Wir machen das hier folgendermaßen. Wir beten gemeinsam. Wir helfen dir so ein Stück weit. Aber es muss dein eigenes Gebet sein. Wir beten gemeinsam. Ich bete es vor. Wir beten dann gemeinsam. Und es ist wichtig, dass du es von Herzen für dich meinst. Okay? Einfaches Gebet, um Gott kennenzulernen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Jesus Christus. Ich habe von deiner leidenschaftlichen Liebe gehört. Sie ist mir bis jetzt fremd. Bis jetzt. Ich öffne dir mein Herz. Ich will dir begegnen. Und ich will dich erkennen. Ich schenke dir mein Herz. Komm in mein Herz und mein Leben. Ich will dein Kind sein. Danke, Jesus. Ich nehme es jetzt an für mich. Ich nehme es jetzt an für mich. Ich bin dein Kind. Ich spreche es nochmal aus als Bekenntnis. Ich bin jetzt dein Kind. Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen. Ich hatte Konzepte und Ideen im Kopf, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das wünsche ich dir. Gott segne dich.